Kennt ihr das, wenn ihr euer Leben als Christ lebt, dass ihr euch manchmal fragt, warum oder wofür mache ich das eigentlich? Bei mir kommt das zum Glück nicht so häufig vor, dass ich meinen Glauben oder das Christsein so existenziell in Frage stelle. Aber ich kann mich noch genau erinnern an eine Situation vor ein paar Jahren, wo ich mir diese Frage gestellt habe. Für die, die es vielleicht nicht wissen, ich bin Bibelschüler und war zu dem Zeitpunkt am Ende des Semesters, und das heißt dann immer Prüfungsstress, Hausarbeiten schreiben. Und so saß ich dann an meinem Schreibtisch und habe griechisch Vokabeln gepaukt. Und ich dachte mir irgendwann, wofür mache ich das eigentlich? Ich dachte mir, ich kann auch einfach meine Elberfelder Bibel aufschlagen, und wenn ich das dort lese, dann steht es fast genauso wie im Urtext, nur halt auf Deutsch. Und dazu ist dann noch gekommen, dass Jugendfreunde von mir zu dem Zeitpunkt schon das zweite Mal im Jahr einen Traumurlaub gemacht haben, während ich an meinem Schreibtisch saß und allerhöchstens Aussichten auf einen Balkonienurlaub hatte, weil ich beinahe pleite war. Genau, was ich aber an meinem Schreibtisch nicht bedacht habe oder was ich vergessen habe, war, dass ich Jesus habe. Ich habe meinen Fokus auf Jesus irgendwie verloren bei dem Ganzen, was ich getan habe. Und ich habe nicht mehr gesehen, dass ich mit Jesus alles habe, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht fragst du dich, warum setze ich mich so viel in der Gemeinde ein? Warum tue ich so viel für das Reich Gottes? Was habe ich davon? Es wäre doch eigentlich viel einfacher, etwas anderes zu tun. Und genau diese Frage haben sich auch die Empfänger vom Hebräerbrief gestellt. Die Empfänger vom Hebräerbrief waren überwiegend ehemalige Juden, die Christen geworden sind. Aber sie standen jetzt in der Gefahr, zurück zum Judentum zu gehen, weil es ihre Umstände wahrscheinlich deutlich verbessert hätte. Aber dabei haben auch sie außer Acht gelassen, was sie aufgeben würden, und zwar Jesus Christus selbst. Und ich möchte mit euch heute einmal schauen, was Gott den Hebräern und uns damit auch zu diesem Thema zu sagen hat. Der Hebräerbriefschreiber startet ganz interessant in seinen Brief. Aus den meisten anderen Briefen sind wir es gewohnt, dass der Autor zuerst seinen Namen nennt und an wen er den Brief schreibt. Aber diese Einleitung fällt im Hebräerbrief komplett weg. Wer den Brief geschrieben hat, ist uns auch nicht bekannt. Im Laufe der Zeit sind viele Theorien oder Namen aufgetaucht von Leuten, die den Brief geschrieben haben könnten.
Darf ich dazu ganz kurz was sagen?
Ja, gerne.
In einem alten Papyrus-Sammlung, wo also die neutestamentlichen Briefe geordnet waren, da kam der Hebräerbrief gleich hinter dem Römerbrief. Das heißt, er wurde von den Christen, die dichter dran waren, Paulus zugerechnet. Und das lässt sich auch nachweisen, weil Paulus hier auch Timotheus am Ende des Briefes erwähnt. Und im zweiten Petrusbrief, der ja auch an Judenchristen geschrieben ist, nimmt Petrus auch Bezug auf Paulus, was er geschrieben hat. Und das deckt sich auch mit Ausführungen im Hebräerbrief. Ja, so viel, das ist höchstwahrscheinlich Paulus gewesen.
Genau, ich habe auch schon andere Theorien gehört, dass es zum Beispiel Lukas gewesen sein könnte. Das klang meiner Meinung nach auch plausibel, aber wie gesagt, letztendlich ist es nicht klar. Ich möchte euch ganz kurz nur eine Theorie vorstellen, die nicht ganz ernst gemeint ist, ich fand es sehr witzig. Und zwar wohl hat einer mal gesagt, dass der Brief von einer Frau geschrieben worden sein muss. Warum? Weil der Autor bzw. die Autorin in Kapitel 13, ich wiederhole Kapitel 13, schreibt, dass sie nur kurz geschrieben hat. Und deswegen muss es eine Frau gewesen sein. Beim Hebräerbrief handelt es sich aber um einen der längsten Briefe im Neuen Testament. Ist natürlich nicht ernst gemeint. Genau, die typische Einleitung, habe ich ja bereits gesagt, fällt weg. Stattdessen steigt der Autor direkt in das Thema des Briefes mit ein. Und ich möchte mit euch aus dem ersten Kapitel die ersten vier Verse lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Ansonsten habe ich den Text auch hier an der Wand. Ich lese aus der Lutherbibel. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Gott hat vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet durch die Propheten. Gleich im ersten Satz erklärt der Autor, wie man etwas über Gott erfahren kann. Und zwar, indem Gott redet, indem er sich selber offenbart. Und für die Vorfahren der Hebräer sind es die Propheten gewesen, durch die Gott geredet hat. Im Text steht, dass Gott vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat. Vielfach und vielerlei, das sind zwei unterschiedliche Begriffe, die aber im Grunde genommen dasselbe aussagen. Und ich denke, dass der Autor hiermit einfach so nochmal besonders betonen wollte, dass Gott oft zu den Israeliten geredet hat. Es hat sich nicht nur um einzelne Offenbarungen gehandelt, sondern Gott hat durch die Propheten sehr oft geredet. Und das Reden Gottes durch die Propheten ging nicht erst mit großen Propheten wie Jesaja oder Jeremia los. Selbst Abraham wird in der Bibel schon als Prophet bezeichnet. Und ich lese mal dazu einen Vers aus Amos 3, Vers 7 vor. Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Die Propheten waren also Empfänger von den Geheimnissen Gottes, die sie dann weitergegeben haben. Der Autor, der beginnt den Brief mit dem Wort nachdem. Und damit bezieht er sich zeitlich auf den nächsten Teil des Satzes, und zwar, dass Gott in den letzten Tagen durch den Sohn geredet hat. Am Anfang erinnert er die Leser kurz daran, dass er schon oft durch die Propheten geredet hat, aber jetzt redet er durch seinen Sohn. Und hierbei handelt es sich nicht einfach um eine weitere Person, die Gott geschickt hat, sondern hier kommt Gott persönlich auf diese Welt durch seinen Sohn. Und was für eine Bedeutung es hat, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, das führt der Autor dann in den nächsten Versen weiter aus. Und er beschreibt, was Jesus getan hat. Interessant ist, dass diese vier Verse, 72 Wörter, nur ein einziger Satz im Griechischen sind. Luther hat daraus zwei Sätze gemacht, aber ursprünglich ist es nur ein Satz gewesen. Und ich stelle mir vor, dass der Autor, als er angefangen hat, den Brief zu schreiben, so begeistert von Jesus gewesen ist, dass er einfach den Punkt nicht gefunden hat. Und das wird dann auch daran deutlich, dass er immer wieder neue Seiten von Jesus einwirft, die ihn an Jesus begeistern. Und diese Seiten an Jesus, die wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. Als erstes wird gesagt, dass Jesus von Gott zum Erben eingesetzt wurde. Jesus ist der Erbe von allem. In Kapitel 2, Vers 8 schreibt der Autor, dass es jetzt noch nicht sichtbar ist, dass Jesus der Erbe von allem ist, aber dass es irgendwann oder am Ende der Zeit sichtbar werden wird. Und dass wir es jetzt noch nicht sehen, dass Jesus der Erbe von allem ist, das ist, denke ich, allen klar. Dafür müssen wir nur einmal die Tageszeitung aufschlagen oder die Tagesschau gucken und wir werden sehen, wie kaputt diese Welt leider oft ist. Aber in Zukunft werden wir Gläubigen sehen, dass Jesus wirklich der Erbe ist. Und das Geniale an der ganzen Sache ist, dass wir als Gläubige gemeinsam mit Jesus erben werden. Wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir gläubig werden an ihn, dann kommen wir in Gottes Familie. Und das berechtigt uns dann auch zu erben, so wie Jesus ein Erbe ist. Und dieses Erbe, das umfasst die ganze Herrlichkeit am Ende, die wir ja eine ganze Ewigkeit lang mit Gott verbringen dürfen. Und genauso, wie ich irgendwann etwas von meinen Eltern erben werde, so werde ich noch viel, viel mehr von Gott in der Ewigkeit empfangen. Der nächste Punkt, der hier aufgeführt wird, ist die Erschaffung der Welt durch Jesus. Was hier einfach mal als selbstverständlich dargestellt wird, ist es heute leider überhaupt nicht mehr. Der Glaube an die Schöpfung wird heute bei uns in der Gesellschaft eher abgelehnt. Aber die Bibel sagt es ganz klar, dass die Welt durch Jesus geschaffen wurde. Und das zeigt dann auch, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Wenn er die Welt geschaffen hat, dann weiß er auch, wie sich die Welt entwickelt. Er hat alles unter Kontrolle und das kann uns Sicherheit geben, weil wir ganz genau wissen, auf dieser Welt passiert nichts, was Gott nicht zugelassen hat. Gott, der hat uns diese Welt aber auch anvertraut und uns den Auftrag gegeben, über diese Welt zu herrschen und sie zu bewahren. Und deswegen möchte ich uns alle auch herausfordern, dass wir mit dieser Welt gut umgehen. Gott, der hat, als er diese Welt geschaffen hat, gesagt, dass alles sehr gut ist. Und das ist heute leider nicht mehr der Fall. Wir müssen ja nur einen Blick aus dem Fenster werfen. Und deshalb haben auch wir Christen den Auftrag, gut mit den Ressourcen umzugehen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. In Vers 3 geht es dann weiter mit einer wichtigen Eigenschaft von Jesus oder einer wichtigen Seite von Jesus. Und zwar können wir durch Jesus sehen, wer Gott ist. Um das zu verdeutlichen, gebraucht der Autor drei Bilder, von denen das erste Bild der Abglanz seiner Herrlichkeit ist. Das Wort Abglanz war für mich zumindest nicht ganz geläufig. Und deswegen habe ich im Duden dann mal nachgeschaut, was es mit diesem Begriff wirklich auf sich hat. Und im Duden stand dann ein anderes Wort für Abglanz, und zwar Reflexion. Und mit dem Wort können wir, denke ich, alle auch mehr anfangen. Ich denke, ihr kennt das alle, wenn das Wasser still ist und es dann etwas reflektiert, so wie wir es hier auf dem Bild sehen. Auf der Wasseroberfläche sehen wir den Berg und auch die Bäume, das sieht man jetzt hier auf diesem Bild nicht so deutlich. Die sind ziemlich genauso, wie sie in der Wirklichkeit auch aussehen. Und genauso ist es auch mit Jesus. Er ist gekommen, um als Mensch Gottes Herrlichkeit zu spiegeln. Die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes sind für uns Menschen unbegreiflich. Wir könnten sie wahrscheinlich gar nicht verstehen, aber dadurch, dass Jesus als Gott auf diese Erde gekommen ist, hat er uns gezeigt, wie Gott ist. Und deswegen wird im Neuen Testament auch viel von der Erkenntnis Jesu gesprochen oder geschrieben. Das heißt, wenn wir Jesus immer mehr erkennen, das heißt, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, wenn wir ihn im Gebet suchen, dann werden wir auch automatisch das Wesen von Jesus annehmen. Und dann müssen wir auch nicht mehr verzweifelt versuchen, selber irgendwie Glaubensfrüchte zu produzieren, weil Jesus die durch uns hervorbringen wird. Und das durfte ich selber letzte Woche erst wieder erfahren. Ich war in der letzten Woche für 5 Tage in einem christlichen Fußballcamp als Betreuer dabei. Und je länger die Woche ging, umso anstrengender wurde es auch für mich mit den Kindern, die leider alles andere als artig waren. Und ich habe gemerkt, irgendwann wurde es echt schwer, geduldig zu sein, freundlich zu sein. Aber ich habe es irgendwie versucht, geduldig zu bleiben, freundlich zu bleiben, den Kindern vernünftig zu begegnen. Aber es wurde immer schwerer und ich dachte mir, warum ist das so? Und da ist mir aufgefallen, dass ich es von mir aus versucht habe, geduldig zu sein, freundlich zu sein. Und ich habe meinen Fokus nochmal ganz neu auf Jesus ausgerichtet, habe ihn darum gebeten, dass er mir diese Freundlichkeit gibt. Und ab dem Zeitpunkt lief es auch wieder besser. Wir müssen nicht selber Dinge hervorbringen, wir dürfen es Jesus in uns tun lassen. Das zweite Bild, das der Autor hier gebraucht, ist der eines Abdrucks oder wie Luther es übersetzt, das eines Ebenbildes. Ich habe hier mal eine 2-Euro-Münze mitgebracht und auf dieser Münze seht ihr eine Zahl. Und um so eine Münze prägen zu können, braucht man einen Prägestempel. Und der Prägestempel, der sieht genauso aus wie diese Münze. Und genauso, ich sehe Kopfschütteln.
Die spiegelverkehrt.
Genau, aber im Grunde genommen sieht sie ja genauso aus, da ist genau die gleiche Zahl drauf. Aber so gesehen hast du recht, auf jeden Fall. Und genauso ist es halt auch mit Jesus. Jesus, der ist das Ebenbild von Gott. Gott ist der Prägestempel und Jesus zeigt uns als Münze, wie das Original, wie Gott ist. Ein drittes Bild, das der Autor uns dann aufmalt, ist das Tragen von allen Dingen durch das Wort seiner Macht. Jesus, der trägt alles auf seinen Schultern zum Ziel und das darf uns Gläubigen Sicherheit geben. Jesus, der hat alles unter Kontrolle. Bei mir persönlich ist das häufiger so, dass ich in Ungewissheit lebe. Ich weiß nicht genau, wie sich die Dinge entwickeln. Von Natur aus bin ich eher ein Sicherheitsmensch, der gerne weiß, wo es hingeht. Aber diese Sicherheit, die habe ich oft nicht. Ich bin jetzt gerade auf der Bibelschule, nächstes Jahr werde ich vermutlich fertig und ich weiß noch nicht genau, wie es danach weitergeht. Aber ich weiß, dass Jesus die ganzen Dinge alle auf seinen Schultern trägt und das gibt mir Ruhe und Sicherheit. Ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann und das möchte ich auch euch, dir persönlich mitgeben. Vielleicht hast du sogar Angst vor der Zukunft, du weißt nicht, was auf dich zukommt, aber ich möchte dir sagen, Jesus, der hat die Kontrolle darüber. Und er wird dich mit den Ängsten an sein Ziel bringen. Wir haben jetzt einiges darüber gehört, wer Jesus ist. Er ist es, der heute zu uns redet und er zeigt uns, wie Gott ist. Aber ein großes Problem ist damit noch nicht aus der Welt geschafft. Die Menschen, die können jetzt wissen, wer Gott ist, wie er ist. Aber es gibt immer noch die Sünde, die zwischen Gott und den Menschen steht. Und hier kommt jetzt der Höhepunkt der Menschwerdung von Jesus. Er ist gekommen, um das Problem der Sünde ein für alle Mal zu regeln. In Vers 3 heißt es, dass er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat. Diese Sünde ist durch Adam und Eva in die Welt gekommen. Sie haben sich bewusst gegen Gott entschieden, gegen sein Gebot zu handeln und haben die erste Sünde begangen. Und seitdem zieht sich die Sünde wie ein roter Faden durch die Geschichte. Jeder von uns hat gesündigt und tut es auch immer wieder. Aber Gott ist ein absolut heiliger Gott. Der kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Und deswegen braucht man eine Reinigung von den Sünden. Im Alten Testament oder zur Zeit des Alten Testaments hat Gott die Opfer eingeführt, die ja vorübergehend die Sünde zugedeckt haben. Die Priester, die mussten täglich dafür opfern, dass die Sünden vom Volk zugedeckt werden. Aber dadurch, dass das Volk immer wieder gesündigt hat, musste auch immer wieder geopfert werden. Und um dieses Problem ein für alle Mal zu lösen, hat Gott Jesus auf die Welt geschickt. Er sollte stellvertretend für alle Menschen sterben, damit keine Tiere mehr geopfert werden mussten und die Menschen wieder in eine intakte Beziehung zu Gott treten können. Das konnte Jesus aber nur tun, weil er keine Sünde hatte. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und deswegen macht Paulus dann auch einen Vers vorher den Aufruf, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Das ist die einzige Bedingung, um gerettet zu werden, um in eine Beziehung mit Gott treten zu können, dass wir das Angebot Gottes annehmen. Und das Angebot beinhaltet, dass man an die Erlösungstat von Jesus glaubt, dass man daran glaubt, dass Jesus der einzige Weg ist, dass ich nur durch Jesus gerettet werden kann, dass ich selber nichts dazu tun kann und dass er Jesus als Herr in seinem Leben akzeptiert. Und dazu schreibt Johannes dann in seinem Evangelium, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das steht in Johannes 1, Vers 12. Und durch die Umkehr von den Sünden, durch das Annehmen der Erlösung von Jesus, werden wir in Gottes Familie hineingeboren. Das habe ich ja bereits vorhin schon erwähnt. Und somit werden wir Erben von Gottes Herrlichkeit. In 2. Korinther 5, Vers 7, aus dem ich ja vorhin schon einen Vers zitiert habe, heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Durch Jesus sind wir neu geworden. Wir stehen vor Gott jetzt als Gerechte da. Nicht, weil wir irgendetwas geleistet haben. Jesus, der hat uns die Gerechtigkeit Gottes gegeben, die vor Gott gilt. Und so können wir vor Gott als heilige Menschen stehen. Als Jesus dann die Reinigung von den Sünden beendet hat, das heißt, als er für uns gestorben ist, auferstanden ist und zu Gott zurückgegangen ist, hat er sich zu Rechten Gottes gesetzt. Und mit dem Hinsetzen hat er gesagt, ich bin fertig. Ich habe meinen Auftrag auf dieser Welt erledigt. Ist das nicht großartig? Jesus, der ist bis zum Äußersten gegangen für uns. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir durch Jesus sehen können, wie Gott ist, dass wir Gottes Wesen, Gottes Eigenschaften durch Jesus erkennen können. Und am Kreuz, von dem wir auch in dem ersten Lied heute Morgen gesungen haben, hat er uns gezeigt, was Liebe ist. Wenn wir uns etwas hineindenken, da hinein, was Jesus für uns getan hat, dann merken wir schnell, dass wir an unsere Grenzen kommen. Jesus, der hatte alles bei Gott. Der war Gottes Sohn, hat die Herrlichkeit im Himmel genossen, aber er ist auf diese Erde gekommen, als kleines Kind, um hier zu dienen. Und ja, was ihn hier auf dieser Welt erwartet hat, das können wir sehr gut im Philipperbrief nachlesen, im 2. Kapitel. Vor 2 Wochen hat Johannes Höhne schon über diese Verse gepredigt, aber ich möchte sie einfach noch einmal vorlesen. Aus Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und das ist der Grund, warum hier in der letzten Woche das Abendmahl gefeiert wurde. Wir haben uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und als Jesus das alles getan hat, ist er zu Gott gegangen und hat sich hingesetzt. Das konnten die Priester früher zur Zeit des Alten Testaments nie tun. Sie mussten ihre Arbeit immer im Stehen verrichten, weil ihre Arbeit nie vollendens abgeschlossen wurde. Sie mussten immer weiter opfern, weil auch immer weiter gesündigt wurde. Für uns ist es das Größte, was passieren konnte, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und uns so den Weg zu Gott wieder frei gemacht hat. Gott, der hat durch Jesus gesprochen. Und mit ihm hat er uns auch die ganze Offenbarung gegeben. Das können wir hier in der Bibel nachlesen. Da steht eigentlich alles, was wir zum Leben brauchen. Aber Jesus, der offenbart sich nicht nur in seinem Wort, sondern er lebt durch seinen Heiligen Geist auch in uns. Das habe ich ja bereits gesagt. Und es liegt an jedem von uns, wie viel wir Jesus durch uns wirklich leben lassen. Ich habe es ja vorhin in einem Beispiel erwähnt. Wir können versuchen, selber gute Dinge zu tun, die Frucht des Geistes, die wir in Galater 5, 22 nachlesen können, können wir versuchen, selber zu produzieren, aber das wird nicht funktionieren. Wenn wir Jesus in uns leben lassen, werden diese Früchte automatisch kommen. Vielleicht denkst du dir manchmal, dass es schwer ist, als Christ zu leben. Und da kann ich dich nur bestätigen. Ich muss zugeben, dass es oft nicht einfach ist. Und vielleicht denkst du sogar manchmal, dass dein Leben viel leichter gewesen ist, als du noch kein Christ gewesen bist. Und genau dasselbe haben die Empfänger vom Hebräerbrief auch gedacht. Sie haben mit dem Gedanken gespielt, zurück zum Judentum zu gehen. Dort hatten sie ihre gewohnte Komfortzone, dort hatten sie ihre Kultur, die ihnen Sicherheit gegeben hat. Aber mit Jesus haben sie viel mehr. Das haben wir ja jetzt im Laufe der Predigt gesehen. Und deswegen schreibt der Autor diesen Brief an die Hebräer. Und wenn wir uns den ganzen Brief einmal durchlesen, dann wird uns ein Wort im Brief auffallen. Und zwar ist das Wort besser. Das kommt in dem Brief 13 Mal vor. Und dieses Wort besser, das fasst den ganzen Brief eigentlich sehr gut zusammen. Jesus ist besser. Jesus ist besser als die Engel, wie wir in Vers 4 gelesen haben, ganz am Anfang. Jesus ist besser als Mose, Jesus ist besser als ihr altes Leben. Und genauso ist es heute auch. Gott, der spricht zu dir durch Jesus. Und in Jesus haben wir eigentlich alles, oder nicht eigentlich, wir haben alles, was wir brauchen. Er ist besser als jede Alternative. Er ist besser als das alte Leben, das wir vorher hatten. Und er geht auch mit uns in unserem Leben als Christ. Und deswegen möchte ich dich herausfordern, mit Jesus auch immer mal wieder raus aus unserer eigenen Komfortzone zu gehen, neue Abenteuer mit ihm zu erleben, weil wir dann erleben können, wie gut er ist. Abschließend möchte ich die vier Verse aus dem Hebräerbrief noch einmal vorlesen. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Amen.